Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Kooperation statt Konkurrenz für ein besseres Morgen. Das ist das Credo meines heutigen Interviewpartners Matthias Mett. Gemeinsam mit Stadtwerk und Kommunen möchte er einen Beitrag zu einer klimaneutralen und lebenswerten Zukunft leisten. Matthias Mett ist staatlich geprüfter Betriebswirt und Geschäftsführer und Mitbegründer der Make Better GmbH und der Anytime Green GmbH. Und er unterstützt seit über 10 Jahren Energieversorger bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse und Kundenbeziehungen. Dabei vereint er das Energieexpertenwissen und die nötigen IT-Strukturen, um innovative Lösungen zu schaffen. Er ist selber übrigens auch Podcast-Host, nämlich vom Podcast Digitale Stadtwerke, wo ich irgendwie vom Jahr so auch schon mal im Interview war. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie verbrauchsoptimierten Geschäftsmodelle aussehen können, die die Energiewende vorantreiben. Und zwar mit dir, Matti, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, Klaus, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich da sehr drüber, auch endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Ist schon wieder viel zu lange her. Ja, danke, dass du da bist. Und danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Gott.
Wir sind beide da. Genau.
Wir sind herrlich. Beide da.
Matthias, du bist ja der Initiator oder einer der Initiatoren des SIT und auch vom Podcast Digitale Stadtwerke. Und der SIT, heißt er nicht noch Stadtwerke Impact Day oder Super Impact Day? Oder hat er schon mittlerweile einen neuen Namen, bevor ich das falsch hier anmoderiere?
Ja, ja genau. Also die einzelnen Buchstaben sind ja immer noch gleich geblieben. Er begann als Stadtwerke Innovators Day, weil wir die Innovatoren in erster Linie angesprochen haben. Dann haben wir gesagt, wir machen daraus den Stadtwerke Impact Day, weil wir mehr auf den Impact, auf das CO2-Thema und die Energiewende uns fokussieren wollten. Jetzt kommen immer mehr auch Kommunen, kommunale Player, andere regionale Dienstleister und auch ja natürlich nach wie vor Stadtwerke dazu. Da haben wir dann irgendwie gesagt, das wäre jetzt auf dem Weg zum Super Impact Day. Aber der letzte hieß noch Stadtwerke Impact Day. Also insofern mal gucken, vielleicht heißt der nächste schon Super Impact Day, ja.
Ja, sehr gut. Aber vielen Dank für die Historie. Passt wunderbar auf die Frage, was treibt dich denn ganz persönlich an, Matti? Das Thema ist ja etwas, wo du wahrscheinlich die eine oder andere Stunde bis hin zu Lebenswoche, Lebensmonat rein investiert hast in den letzten Jahren. Was treibt dich persönlich an, das alles zu tun?
Ja, also zunächst mal, du hast ja eine tolle Einleitung gehabt gerade. Und wenn ich so selber höre, wie ich angekündigt werde, komme ich mir unendlich alt vor und denke, alter Schwede, das alles echt. Also, was treibt mich an? Also die Herzensangelegenheit mit diesem Event, das ja begründet wurde als Stadtwerke Innovators Day von Timo Eggers, selbst auch Podcast-Host, Utility 4.0.
Hör ich auch sogar?
Ja, sie ist auch ein sehr guter Podcast und hat mich auch dahin gebracht sozusagen zum Podcasten. Und wir haben vorher, also als Make Better irgendwie mit Stadtwerke Kolleginnen und Kollegen, gerade aus dem Vertrieb und aus dem Marketing, haben wir immer so ein Clash of Cultures gemacht und waren bei dem OMR-Festival in Hamburg, also dem Online-Marketing-Rockstars-Thema. Da waren letztes Jahr, glaube ich, 60.000 Menschen oder so. Also es ist ein bisschen größer als der SIT. Minimal. Aber das war halt immer so Clash of Cultures. Und dann kam irgendwie Corona und Timo rief an und sagte, wir hatten dann im Mai des ersten Corona-Jahres 2020 haben wir dann den digitale Stadtwerke-Konferenz Part sozusagen ins Netz gebracht und haben das online gemacht als Video-Streaming. Und Timo rief dann an und sagte irgendwie, pass mal auf, ich will eigentlich auch wieder diesen Stadtwerke Innovators Day machen. Das war aber ein Barcamp-Format und jetzt ist Corona und wie können wir das irgendwie anders machen? Du hast das ja schon mal irgendwie online hingekriegt und können wir das nicht zusammen machen? Und dann ging das los, dass wir es zusammen gemacht haben. Da haben wir auch sehr schnell entschieden, dass wir da keinen Wettbewerb oder die Leute nicht dazu zwingen wollen, zu entscheiden, will ich jetzt zu dieser digitale Stadtwerke oder zu dieser SIT-Geschichte gehen. Und haben gesagt, da machen wir ein Ding draus. Der Termin war immer der letzte Donnerstag im Januar. Damals auch von Timo schon eigentlich ganz weise entschieden, dass man sozusagen am Anfang des Jahres, noch bevor die E-World ist, praktisch da so ein kleines Event auf die Beine stellt. Mhm. Und ja, das ist jetzt mittlerweile 7-mal gelaufen, das Ding. Und hat letztes Mal wären es knapp über 400 Leute gewesen, wenn der Bahnstreik uns nicht in den Weg gekommen wäre. Also es hat uns irgendwie so 80 Leute gekostet, aber hat uns auf der anderen Seite auch private Fahrgemeinschaften gebracht in der Community, die dann auch sehr fruchtbringend und fröhlich waren. So. Also ich glaube, dass da community-seitig eine Menge passiert ist noch. Und das Ding ist halt insofern geil, weil alle wettbewerbsfrei einfach mal miteinander in Interaktion treten können. Dienstleister und Dienstleistende können halt ihre Produkte oder ihre Projekte vorstellen, am besten immer in Begleitung von Kommune oder Stadtwerk. Menschen aus Stadtwerken und Kommunen können ihre Projekte vorstellen oder ihre Erfahrungen teilen. Wir haben da ein paar unterschiedliche Formate vorbereitet. Und der Spirit des Ganzen ist immer so ein kleines bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Partynah. Wir machen das im Club. Es gibt abends auch kalte Getränke, gerne auch an der einen oder anderen Stelle alkoholhaltig. Aber eben halt auch nicht nur. Also es ist jetzt kein wildes Besäufnis, aber dann machen wir auch Musik. Ja, also die Band ist da, DJ ist da. Und damit versuchen wir sozusagen die Hürden klein zu halten, die Verbindungsmomente maximal zu stärken und dann dafür zu sorgen, dass alle, die gemeinsam an dieser Energiewende arbeiten, auch zusammenkommen und sich gegenseitig auch so ein kleines bisschen pushen und so vielleicht den einen oder anderen Frust aus dem Jahr in was Positives und Aufbruch wieder verwandeln können. So. Und das ist eigentlich geil. Also muss ich ehrlich sagen, also deswegen hat das irgendwann mal angefangen als Idee für so ein bisschen eigenes Marketing noch und so, hat sich dann aber irgendwann völlig verselbstständigt. Also ja, aber ist gut.
Okay, das heißt, du hast dich selber jetzt mittlerweile in die Veranstaltung verliebt und findest es einfach cool, dabei zu sein, weil ich muss zugeben, war ja auch dabei, es ist einfach dieser Spirit, den du eben beschrieben hast, der einfach anders ist. Ich kenne ja aus der Branche auch viele andere Sachen, so von Verbänden organisiert und all sowas. Das ist auch nicht schlecht, keine Frage. Da gibt es auch nettes Essen und so, aber es ist dann einfach, da rennen dann viele noch mit so einer, wie heißt das, Schlips oder Krawatte durch die Gegend, wo ich denke, okay, das ist etwas formal. Und bei euch ist es entspannt und da sind gefühlt alle per Du und man kann über die Themen mal sprechen. Und du hast es eben auch so schön gesagt, man vergisst, dass man ja irgendwo auch Marktbegleiter ist. Wobei auch da muss ich dazu sagen, ich nehme Stadtwerke nicht irgendwie so konkurrenzmäßig wahr. Natürlich im Strom sind sie es und im Gas sind sie es theoretisch auch. Aber de facto, die meisten sind dann doch eher regionale Player und machen da gar nichts in die Richtung so schlimm.
Genau, also ich glaube, dass diese Meta-Ebene der Energiewende, die ja irgendwie auch was Gutes bewirken soll, nämlich dass wir insgesamt dekarbonisieren und uns auf Erneuerbare stärker werfen, dass das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und alle in der Gesellschaft haben sozusagen ihren Anteil daran zu leisten, um das gelingen zu lassen. Und das Mindeste ist, dass man irgendwie open-minded damit umgeht. Und es gibt so viele Strömungen und Leute, die das für sich versuchen, populistisch in irgendeine Richtung auszunutzen. Und der Mensch tendiert ja grundsätzlich eher vielleicht, erstmal eine These, ja, zum Glas halb leer. Ja, es ist erstmal alles immer schwer und schrecklich und anstrengend und es kostet Geld und auch Mann und wie soll was alles hinkriegen und so.
Wer ist das, der Mensch oder ist das der Deutsche? Weil die US-Amerikaner sind ja andersrum. Weil wir sind ja zu Hause geblieben, die sind alle auf dem Schiff wie die Bekloppten, also unsere Vorfahren, und sind darüber gefahren. Ich glaube, die Verrückten, die das Glas halb voll sind, sind darüber gefahren und wir sind halt hier geblieben, unsere Vorfahren.
Ja, kann durchaus sein, das stimmt. Aber ich finde halt auch die Aspekte so geil. Also in den USA zum Beispiel, ja, Shame on Me, ich bin da vor 2022 war ich da und war mit meiner Familie so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, mal einmal 4 Wochen tatsächlich USA und durch die Gegend fahren und alles irgendwie angucken und so. Und dann muss ich sagen, habe ich halt 20 Jahre lang sowas nicht gemacht und wahrscheinlich die nächsten 20 wieder nicht. Und als alter Knacker kann ich das mal wieder machen dann irgendwie. Dann passt das vielleicht auch ein bisschen mit der CO2-Bilanz. Ah, egal, okay, lassen wir das Thema. Aber ganz spannend ist der Aspekt Gutmenschentum versus Geld verdienen. So, und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass Geld verdienen erst einmal auf so einem Top-of-Mind-Level erstmal schlecht ist. Ja, niemand, der irgendwas Gutes tut, kann ja damit auch noch Geld verdienen. Also um Himmels Willen, das geht ja gar nicht. So, ja, also manchmal habe ich das Gefühl, Geld verdienen ist nichts Gutes so per se. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann, und so gucke ich auf diese ganze Energiewende auch, entstehen halt deutlich mehr Chancen. Und nun kannst du mir sagen, oder können mir Leute sagen, du bist aber blauäugig und naiv und natürlich irgendwie Deindustrialisierung und guck mal, was wir alles, wir kommen ja nur deswegen klar, weil wir keine Industrie mehr haben und so, bla bla bla. Oder weil die weniger wird. Aber ich glaube,
wir kommen ja gerade wieder zurück in den Norden.
Northvolt, ja, wir haben da Riesenchancen mit einer Batteriefabrik, ja, da sind auf einmal Milliarden Investitionen, die in Ortschaften fließen, deren Namen kein Mensch auf der Kette hat, ja, so Niederrömmelsdorf, keine Ahnung, ich weiß es selber gar nicht, wie die heißen gerade, aber die Chance ist eben durch die Dezentralisierung dieser ganzen Energiewelt auch die Kapitalflüsse nicht mehr irgendwie so stark in Richtung der Konzerne. Ja, ich habe eine regionale Wertschöpfung. Wenn jetzt die regionalen Player auch noch richtig zusammenarbeiten würden, Und da sind sie auch auf dem Weg hin. Also ich sehe das schon, das ist nicht immer leicht, aber ich sehe, dass Kommunen und die kommunalen Unternehmen, Stadtwerke, aber auch andere kommunale Unternehmen schon mehr zueinander finden. Und das, glaube ich, kann am Ende mit regionalem Handwerk und so richtig cool auf diese Energiewende wirken. Und dann haben wir in kleinen Ortschaften deutlich mehr Wertschöpfung, ne, wie heißt die, Gewerbesteuer, ja, Einkommensteuern, und am Ende mündet das alles irgendwie in Parkbänken und Kita-Plätzen und das finde ich eigentlich ganz schön geil. Und diese, das muss eigentlich viel mehr betont werden und viel mehr in die Köpfe rein, auch bei den Leuten, die sich irgendwie weniger mit Energiewende beschäftigen und eher so auf dieser, ja, auf der Ebene sind, der Schlagzeilen in der Tagespresse zu folgen oder den Schlagzeilen der Tagespresse zu folgen, und die müssen sich irgendwie ändern.
Ja, bin ich bei dir. Das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Da steht nämlich genau drin, dass natürlich regionale Wertschöpfung und Energiewende Hand in Hand gehen. Und die Frage ist tatsächlich, welche Rolle dabei digitale Lösungen spielen. Wir haben dein Unternehmen ja Anytime Green schon angeteasert, angesprochen. Wobei mich persönlich auch mal interessieren würde, warum jetzt ein neues Unternehmen? Make Better hört sich auch schon cool an. Also das ist jetzt wirklich wieder mit anderen Menschen wahrscheinlich zusammen was Neues. Das heißt, du bist jetzt Serial Entrepreneur.
Serial Entrepreneur, ja.
Ja.
Ja, genau, mit 53 ist man das dann endlich mal. Wie ist das eigentlich passiert? Also die Dinge wirken irgendwie so zusammen und im Kopf sind es dann unterschiedliche Firmen, aber auf der anderen Seite ist es doch wieder irgendwie so alles eins, weil also die Make Better hat angefangen als
Marketing
Softwareagentur, ja, mit starkem ja, auch Marketinganteil, ja, aber dann sind wir irgendwie so 2016 rum immer stärker, also wir haben schon die ersten Stadtwerke-Kunden irgendwie 2011 und 12 gehabt, aber 2016 war dann irgendwann die echte Entscheidung da, wir machen nur noch mit Stadtwerken. Und da haben wir Silo-Auflösung, ja, 360-Grad-Sicht auf Kundendaten, Legacy-Systeme irgendwie verbinden und quer durchbohren, damit die Daten für Prozesse zur Verfügung stehen. Da haben wir ganz viele Glasfaserprojekte gemacht, also alles, was so Glasfaserausbau mittlerweile in Düsseldorf, in Duisburg, in Lübeck und, also Lübeck in einer Reihe sozusagen mit den großen NRW-Städten, egal. Mhm. Also das war eben, da haben wir schon eine große Verbindung zu Stadtwerken gehabt, aber nicht per se mit den energieseitigen Prozessen, sondern vielfach eben entweder mit Daten, Datensichten, Analysen und Abläufen und eben mit diesem Glasfaserthema. Und dann haben wir den ZIT gemacht und über den ZIT sind und über die Podcast-Geschichten sind ganz viele Gespräche entstanden, sind Leute zusammengekommen, sind Ideen irgendwie auf einmal da gewesen. Und unter anderem auch der Uli Meier, den ich irgendwann 2020 oder 2021 auch kennengelernt habe. Und Uli war damals gerade frisch von Lichtblick weg, da war der 18 Jahre und hat den B2B-Bereich sozusagen aufgebaut, den Vertrieb aufgebaut von, ich glaube, am Start waren es 5 Mitarbeitende und mittlerweile waren es dann, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt heute sind, 50, 100, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja einigermaßen erfolgreich gewesen und Uli ist halt auch so ein Überzeugungstäter. Der hat bei Lichtblick auch nicht angefangen, weil er irgendwie einen Job suchte, sondern weil er das Produkt geil fand und weil er diesen Grünstrom sowieso schon als Kunde auch irgendwie hatte. Und Uli hat dann gesagt, also das Thema dynamische Tarife wird richtig Fahrt aufnehmen und die Themen dahinter sind halt total spannend und hat mir dann irgendwann mal auseinandergesetzt. Ich glaube, es begann tatsächlich auch mit einem Podcast. Hat mir dann auseinandergesetzt, wie die Sachen zusammenwirken und dass es eben nicht nur darum geht, dass Energieerzeugung und Verbrauch parallelisiert werden soll dadurch, sondern eben halt auch, was es dann noch an zukünftigen Möglichkeiten gibt in der sich dadurch besser aufstellenden Kunden, Kommunikation, die möglich wird und nach hinten raus andere Geschäftsmodelle möglich werden. Und dann haben wir da angefangen, irgendwann gemeinsam rein zu brainen irgendwie mit meinen lieben Kollegen Toto und Torben, mit denen ich ja schon seit 10 Jahren die Make Better mache. Ja, und dann haben wir festgestellt, es ist alles viel zu viel. Wir haben zu viele Themen auf der Schleuder. Und wir sollten das jetzt nicht machen. Also wir sollten da jetzt nicht noch eine Firma gründen und noch ein Produkt rausbringen und so weiter. Da überfordern wir uns. Und in dem Termin, wo wir das alles besprechen wollten, aus dem sind wir dann rausgegangen mit einem Notartermin. So, geil. So sieht es dann in echt aus. Genau. Und wir haben irgendwie Hölzchen gezogen, wer hier Geschäftsführung macht sozusagen. Dann
wobei Uli war ja im Grunde frei, so ich verstanden. Er hatte ja im Grunde den Tag drüber erstmal relativ viel Freiräume, um sich drum zu kümmern. Das heißt, er hat den längsten Stöckchen gezogen oder den habt ihr hier rübergeschoben?
Er war ja auch der Ideengeber und derjenige, der das auch mit der größten Flamme im Herzen getragen hat. Und er hat ja uns im Grunde genommen auch ein Stück weit akquiriert, wenn man so will. Ja. Und er hat mit der Coffee First, er hat ja viel Consulting auch gemacht dann in der Zwischenzeit so die hat er jetzt zur Seite gelegt und kümmert sich selbst eben zu 100% jeden Tag um die Anytime Green.
Okay, sehr gut. Ja, lass uns da mal einsteigen in Anytime Green. Also ich bin ja auch ein Fan flexibler Stromtarife. Ich muss dazu geben, ich bin ja bei einem Marktbegleiter, bei dem norwegischen, der Tibber heißt und gefühlt für mich immer noch der Einzige ist, der es einfach mal schlampig angeboten hat, ohne dass er dahinter das Bilanzkreismanagement auf die Kette bekommen hat oder auf die Kette bekommen kann, weil ich habe keinen Smart Meter hier, ich habe kein intelligentes Messsystem, ich habe einfach 0815 moderne Messer in Richtung, die ploppen einfach oben so ein Lesegerät drauf und dann geht's los, dann wird danach abgerechnet und im Hintergrund laufen viele Prozesse noch nicht. Wie macht ihr das? Also sprich, wir brauchen jetzt nicht total technisch in die Tiefe abdriften, aber wie tief integriert ihr euch? Weil euer Ansatz ist ja eine White-Label-Lösung für Stadtwerke, so verstehe ich das, oder?
Genau, also ich sage auch immer, die innovative Ebene sozusagen ist jetzt gar nicht so riesengroß. Ne? Also wir gucken auf Tibber, auf O-Strom, auf Rabotcharge und die anderen bundesweiten Anbieter, die ja mit dynamischen Tarifen unterwegs sind. Und was beinhaltet das? Das ist einfach eine Preiszeitreihe, die da kommt und ich habe die Möglichkeit, meine Geräte anzuschließen und das, was am weitesten verbreitet ist, ist aktuell das Elektrofahrzeug. Also da habe ich einen großen Verbraucher. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es den eigenen Energieverbrauch mal eben locker verdoppelt. Ja. Also wir haben jetzt hier sonst immer so 4000 Kilowattstunden, vierköpfiger Haushalt, irgendwie ein Familienhaus 4000 Kilowattstunden Strom verbraucht und jetzt haben wir so 9 ungefähr.
So ja, mit Elektro. Dann habt ihr keine PV-Anlage auf dem Dach, oder?
Das ist in der Tat richtig, ja.
Dafür ist das. Wenn es drauf ist, dann wird es wieder besser. Da wird es ja sowieso insgesamt besser, aber tatsächlich, was mich schockt, ich kriege jetzt ja monatlich variierende Abrechnungen. Früher, du hast ja nicht drauf geachtet, da hat irgendwie hier irgendein Stadtwerk irgendwie 79 Euro abgebucht, die siehst du irgendwann nicht mehr, du bist da betriebsblind für. Jetzt kriegst du da so eine Rechnung, 234,50 Euro für Strom. Ich sage, was willst du haben? Und tatsächlich, die Ursache ist, wenn man zu Hause das Auto 2-3 Mal im Winter volllädt und im Winter, das ist ja nicht mehr der Sonne, dann ist man schnell im dreistelligen Bereich und das hatte ich vorher nie.
Ja, das ist schon.
Trotz heiß, natürlich Optimierung, also sprich bei niedrigen Preisen geladen, aber niedrige Preise, weißt du ja auch, das ist nur der Strompreis, der niedrig ist. Die Entgelte kommen wir leider unvermittelt in voller Höhe obendrauf.
Ja, genau. Also die Netzentgelte sind halt, die sind halt noch nicht so besonders flexibel. Also jetzt, die PV-Anlage ist auch definitiv das nächste, was kommt. Da haben wir dann, es gibt natürlich bauseitig auch ein paar Grundvoraussetzungen, die da eine Rolle drin spielen sollen. Zum Beispiel ein Dach, dass das alles auch richtig kann. Ne? Und wenn du dein Dach auch nochmal ordentlich dämmen willst und dann da irgendwie nochmal eine Aufspanndämmung machen willst, dann musst du das erstmal neu decken lassen. Und das erhöht natürlich den Investitionsbedarf erheblich und da sind wir aber gerade dran.
Ich sehe es im Hintergrund, muss ich zugeben. Rein optisch würde ich sagen, es ist keine 240er-Dämmung oder sowas, sondern das sind höchstens irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 12 Zentimeter oder sowas, die da
Sachen drin 12, ist. 16, irgendwie was in der Kehre. Also wenn es richtig knackenkalt ist und ich hier oben in meiner kleinen Dachkammer irgendwie arbeite, dann merke ich schon, dass da draußen der Wind geht und wie kalt das ist. Ja, genau. Ja, also die Dämmung ist optimierungsfähig. Ja. Genau. Also insofern, Da ist sozusagen der Ansatz, was die Schöpfungshöhe angeht, einfach der, wenn du einen dynamischen Tarif hast, dann möchtest du den steuern können und wenn du einen großen Verbraucher hast, dann kannst du auch hebeln. Dann kannst du eben sagen, ich nutze dann den günstigen Strompreis und am Ende ist die Kennzahl, die übrig bleibt, mein jahresdurchschnittlicher Kilowattstundenpreis. So. Und den gilt es ja zu senken. So. Und aktuell, wenn ich jetzt so auf die normalen Stromtarife gucke, dann liege ich so zwischen 29 und 32, 33 Cent für die Kilowattstunde. So, ich habe jetzt keine aktuellen Benchmark-Zahlen, aber so in der Kehre. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, da je nachdem, wie viele große Verbraucher man hat, da signifikant runterzukommen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch PV-Dach, dann hast du ja wahrscheinlich im Durchschnitt Preise, die an 20 Cent rangehen.
Ja, gut, das ist richtig, aber darfst du auch nicht vergessen, dass die PV-Anlage auch erstmal Investitionskosten mit sich gebracht hat. Und tatsächlich der Effekt der dynamischen Stromtarife dadurch ja erstmal geringer wird. Dadurch, dass ich einen Teil der flexiblen Last natürlich durch die Überschüsse im Sommer abdecke, habe ich ja nur in einem Halbjahr überhaupt mit den dynamischen Preisen sinnvoll was zu tun, weil von April, das geht jetzt los, bis ungefähr Oktober bin ich ja aus dem Energiemarkt raus. Ich bin ab und zu am Einspeisen, wobei auch das wäre eine spannende Frage. Ist bei euch nur der Bezug tatsächlich dann dynamisch und mit dem Preis versehen oder wird auch die Einspeisung dann ein Stück weit flexibilisiert? Weil dann wird ja ein richtiger Schuh draus, dass man sagt, okay, man nutzt zum Beispiel das Auto oder auch die Heimbatterie, die man hat und ballert nicht um mittags um 12 dann einfach den Solarstrom ins Netz, sondern sagt, nee, ich kann ja auch um 18 Uhr das reinschicken, wenn es eigentlich viel, viel hochwertig ist. Habt ihr das auch schon auf dem Zettel oder ist das noch ein offenes Thema?
Nee, das ist kein offenes Thema. Also die Chancen sehen wir, also die damit möglich sind und auch die Produkte, die gerade so im Markt sich etablieren. Also 1,5 hat den Deckel oben drauf, ne? So zahlst nicht mehr als ich weiß nicht wie viel Cent maximal. Dann habe ich bei Lichtblick habe ich jetzt das Stromwallet, ne? So wie ich das verstanden habe, das Ding ist es so, dass du sozusagen, wenn du einspeist, dann wird sozusagen genau nach dieser Flexibilisierung, also nicht die normale Einspeisevergütung genommen, sondern das, was Tibber sozusagen, Quatsch, Tibber sag ich schon, Lichtblick erlösen kann, das wird dann sozusagen in dein Wallet gespeichert, also wie so eine Art Guthaben, ja, Geldguthaben. Und wenn du dann später wieder was aus dem Netz holen musst, ja, dann wird das sozusagen dafür verwendet, dieses Guthaben dafür verwendet, den Strom zu bezahlen. Das ist eine Art Speicherung bilanzieller Art, würde ich das mal nennen. Und ich glaube, dass aktuell noch gar nicht so fürchte, also die Nischen werden immer kleiner. Erstmal müssen wir ja dafür sorgen, dass die Leute schnallen, was dynamische Stromtarife überhaupt sind, wie man die nutzt, was man damit machen kann. Und mit dem Grad des Verständnisses in der Bevölkerung werden dann sicherlich auch solche cleveren Produkte immer spannender. Und für diejenigen, die dann PV auf dem Dach haben, werden dann irgendwann diese Trading-Momente, will ich sie mal nennen, irgendwie auch immer spannender und immer interessanter. Jetzt ist die Frage, wie tief will man sich als privater Mensch irgendwie damit beschäftigen und beschäftigen müssen? Oder ist es vielleicht eher was, ich habe es einmal verstanden und dann freue ich mich, wenn ein Dienstleister, ein Lieferant mir eine technische Infrastruktur zur Verfügung stellt, die mir das transparent macht, was die Ergebnisse sind, wo ich auch meine Einstellungen machen kann, weil will ich mein Auto laden oder meine Wärmepumpe mal sozusagen in ihrer Flexibilität herausfordern. Und dann will ich mich aber ansonsten nicht mehr drum kümmern. Und das sind natürlich die Produkte, die dann spannend werden, wenn der Markt auch richtig funktioniert und hochgelaufen ist. Wir haben im Moment noch viel zu wenige Smart Meter da draußen. Wir haben im Moment noch viel zu wenige Menschen, die verstanden haben, worum es da wirklich geht oder wie man das wirklich benutzen kann. Aber natürlich als gutes Startup wollte ich gerade sagen, drehen wir uns natürlich schon drum, dass wir nicht nur die Steuerung der Geräte möglich machen wollen und damit sozusagen diese Preiskurven besser nutzbar auf der Konsumseite, sondern auch auf der Producer-Seite dafür sorgen wollen, dass eben da auch ein großer Nutzen entsteht. Und was wir dann machen können, ist, wir können die Bausteine unseren Stadtwerkekunden anbieten, dass sie daraus aus diesen Bausteinen Produkte bauen können. Aber wir werden kein fertiges Produkt sozusagen als starres Ding anbieten und dann muss jedes Stadtwerk das so benutzen, sondern es gibt halt dann Möglichkeiten und aus diesen Möglichkeiten kann man dann was Individuelles für sich schöpfen. Und die Idee dahinter war im Grunde genommen ganz platt gesagt, einfach ein White Label Tibber erst einmal zu machen, weil wir glauben, dass die meisten Stadtwerke dass es nicht zumutbar ist, sozusagen, dass die Stadtwerke selber solche Dinge komplett selbst entwickeln. Ja, mal abgesehen vielleicht von so Größenordnungen wie Stadtwerke München oder so. Ja, die machen das natürlich oder wahrscheinlich selbst, ich weiß es nicht.
Ja, das glaube ich auch. Das heißt, Tipper kopieren, ihr geht wirklich auf die Stundenebene, weil ich hatte letzte Woche den kennst du auch, mit dem Jakob Heidingsfelder ein Interview,
Ja,
der hat
Energiedoc.
gesagt, Energiedoc, genau, die lassen das offen. Also in meiner Welt ist es klar, dass man auf Viertelstunden oder auf Stunden gehen muss, weil das ist eigentlich das, wo sich die Preise verändern. Er sagt, nee, wie du es eben richtig gesagt hast, das verstehen die Menschen ja wieder nicht, sondern es gibt dann im Grunde so drei, vielleicht vier Preiszonen, im schlimmsten Fall sogar nur zwei, HTN, wie es früher der Fall war, um die mal dahin zu führen. Was ist da euer Ansatz? Sagt ihr auch, ja, das machen wir so, wie der Kunde es oder wie das Stadtwerk es haben will? Oder sagt ihr, nee, bei uns gibt es für die 24 Stunden und darunter nichts?
Also das, was wir machen, wir bauen ja nicht den dynamischen Tarif, sondern wir machen es möglich, dass man auf Basis des dynamischen Tarifs den Energieverbrauch oder den Energiefluss optimieren kann, ne? Also ich will mal nicht nur von Verbrauch, weil das ja auch eine Einspeisung sein kann. Also der Energiefluss soll optimiert werden, so dass es am Ende auf einen möglichst geringen durchschnittlichen Kostenpunkt pro Kilowattstunde hinführt.
Ja.
Und die Stadtwerke selbst werden ihrerseits natürlich ihre Tarife bauen müssen, ob die dann viertelstundenseitig sind oder stundenseitig oder irgendwie 3 oder 4 oder 5 oder 6 unterschiedliche Preiszonen sozusagen pro Tag. Das obliegt jetzt letzten Endes dem jeweiligen Energieversorger. Wir können alles aufnehmen. Und ich glaube auch, im Moment reden ja die meisten darüber, dass praktisch die Gesetzeslage abgebildet wird, indem ich einfach eine Parallelverschiebung des Börsenstrompreises mache, 2 Cent, 3 Cent, 5 Cent obendrauf. Und dann habe ich eine parallele Kurve, die da ganz normal irgendwie abgebildet werden kann. Ich glaube, dass es über kurz oder lang viel cleverere dynamische Tarife geben wird, die in Abhängigkeit von der Zeit und auch von der Netzlast unterschiedliche Aufschläge auf den Börsenstrompreis haben werden. Solange wir nämlich nicht die auch noch nicht die Netzentgelte flexibilisiert haben. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das soweit überhaupt sein kann. Wir kennen ja die Prozesse, die dazu führen. So, das wird eine Weile dauern. Aber ich kann eben halt auf der Strompreisseite ja auch dämpfend oder befördernd sozusagen einwirken und kann dann, weiß ich nicht, in der Mittagszeit, wenn ich Angst habe, dass alle Leute bei einem günstigen Energiepreis auf einmal anfangen, ihre Autos zu laden und ich Angst habe als Verteilnetzbetreiber oder als Verteilnetzbetreiber Angst habe, dass mein Netz zusammenbricht, kann ich natürlich jetzt irgendwie auch dafür sorgen, dass auf der Strompreisebene der Preis steigt. Jetzt kommt es drauf an, wie kriege ich diese Rückkopplung zusammen, also von der Netzlast oder von der angenommenen Netzlast hin zum Vertrieb, weil der den Preis ändern muss.
Ach so, du meinst das integrierte Stadtwerk, dass der dem Kollegen sagt, hier, guck mal, aus dem Netz gibt es gerade Drohmomente, jetzt guck mal, dass der Preis hochgeht. Okay, gut, verstehe.
Genau, richtig. Also am Ende ist ja für den verbrauchenden Teil ist der Gesamtpreis, also ich als Privatmensch gucke auf den Bruttoverkaufspreis der Kilowattstunde. Wie der sich zusammensetzt, ist mir eigentlich Schnuppe, weil ich muss es bezahlen. Wie viel davon Netzentgelt ist und wie viel Steuern oder Vertriebsaufschläge, weiß ich nicht, ist mir auch Wurst, weil das ist der Preis, den ich zahlen muss. Und wenn jetzt mittags eine Überlast droht und mein Stromvertrieb mir dann 5 Cent extra oben drauf schmeißt auf den Strompreis und das dann wiederum, es wirkt ja dann algorithmisch, das steuere ich ja nicht persönlich, sondern das macht ja dann der Algorithmus und der Algorithmus sagt, oh, das ist jetzt aber doch wieder teurer geworden, das mache ich jetzt lieber nicht, dann habe ich automatisch wieder Last aus dem Netz raus. Also ich glaube, also das, wovon ich gerade so rumfabuliere, das sind Dinge, die 2030 plus stattfinden. Ich glaube nicht, dass es vorher irgendwie ein sinnvolles Drohszenario gibt, dass uns eine Netzüberlastung ins Haus steht.
Kommt darauf an, wo. Aber also tatsächlich in Baden-Württemberg ist das Thema ja jetzt schon da, dass tatsächlich an bestimmten Tagen Netze überlastet werden. TransnetBW hat da ja schon mehrfach das rausgegeben.
In Oranienburg auch.
Ja gut, in Oranienburg, ja, ich kenne die Details nicht, muss ich zugeben, aber wenn ich das höre, denke ich mir ja, Alter, jetzt habt ihr da irgendwie 10 Jahre nicht ausgebaut und jetzt sagt ihr, jetzt geht nichts mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bundesnetzagentur da einen Geschäftsführer installiert, der das denn machen muss oder was. Also das ist für mich schon, also wie gesagt, ich kenne die Details nicht, wahrscheinlich gibt es da 1000 Ursachen und gibt's sonst was, aber das finde ich schon traurig, dass da im Augenblick einfach nichts ausgebaut worden ist die letzten Jahre und das jetzt quer durch die Presse geschossen wird, als wenn wir hier Blackouts hätten in Deutschland. Aber einen Gedanken hatte ich noch, Mette, und zwar, also ich glaube tatsächlich, dass die dynamischen Netzentgelte früher kommen müssen, weil und in meiner Welt kann es nur so gehen, dass es dann einfach immer die Summe ist aus dem Strompreis, der vom Markt kommt, plus das andere und dann muss für mich auch der Rest auch noch dynamisiert werden. Das habe ich schon vor 10 Jahren mit Bundestagsabgeordneten diskutiert, dass nicht immer da dieser feste Sockel da oben drauf ist und überhaupt gar keine Flexibilität kommt, sondern gesagt wird, okay, Stromsteuer ist halt nicht irgendwie 2 Cent oder so, sondern das ist einfach 3% oder 5 oder was sie brauchen halt da drauf, 10%. Das ist zwar wieder schwerer zu kalkulieren für den Bundeshaushalt und was weiß ich, wer das alles nachher sicher im Pott haben möchte. Aber erst wenn das richtig dynamisch ist, dann werden ja auf einmal alle total dabei sein, weil dann ist es nicht mehr so, das atmet hier um 3-4 Cent oder sowas, sondern dann ist es so, dass es richtigen Preisunterschied macht. Das kostet dann mal über 1 Euro die Kilowattstunde oder es ist halt sehr doll negativ. Das kann es ja heute gar nicht werden. Also selbst wenn die Strompreise negativ sind, sorgen ja in der Regel in den allermeisten Stunden, gibt es vielleicht mal 1-2 Stunden im Jahr, dazu oder dafür, dass es doch wieder positive Strompreise sind beim Endkunden, weil die ganzen Entgelte oben drauf kommen.
Ja, genau, ja, die fixen Bestandteile, die du nicht wegdiskutieren kannst, sozusagen, genau.
Genau, die dann hoffentlich irgendwann flexibel sind.
Ja. Also was ich spannend finde, ist eben, wenn man das so macht, ich glaube, wir haben natürlich Druck, natürlich haben wir Druck im Netzertüchtigungsbereich und das muss an vielen Stellen passieren, das will ich auch gar nicht kleinreden. Ich glaube nur, dass die Intelligenz, die uns Digitalisierung da möglich macht, deutlich den Druck aus diesem Kessel rausnehmen kann, indem man praktisch über Preisincentivierung, und natürlich gebt ihr auch recht, dass das dynamische Netzentgelt, wenn es da wäre, kann das eben genau dahingehend auch wirken, dass man einfach an den Stellen dahingehend Einfluss nimmt, dass da einfach keine Überlastung stattfinden kann, wenn der Preis zu teuer wird. So, und alle runterregeln. So. Und dann kann ich das auch strecken, diese Ausbausituation, und das sozusagen weniger dramatisch werden lassen, als es manchmal so klingt. Oh Gott, wir müssen erstmal alle Netze ertüchtigen und kostet ja Milliarden Euro und die Speicher müssen her und jetzt müssen wir noch 250 Millionen Speicherkraftwerke bauen und so. Das sind alles so. Also ich glaube, wir haben schon eine Menge Werkzeuge an der Hand, um da was auf die Beine zu kriegen. Und das, was ich eben meinte, ne, solange wir eben noch keine dynamischen Netzentgelte haben, kann man das theoretisch auch über den Strompreis regeln. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, welche Daten nehme ich dafür, welche darf ich auch benutzen. Da haben wir dann wieder regulatorische Themen. Aber vielleicht geht das ein Tick schneller, als das Netzentgelt zu flexibilisieren. Aber da stecke ich auch zu wenig tief drin, als dass ich da wirklich eine ernsthafte Diskussion bestehen könnte.
Ja. Also mein Bauchgefühl ist, dass dieser Kurzschluss zwischen Netz und Vertrieb ungerner gesehen wird als das andere sozusagen, dass man es flexibilisiert. Ja, aber meine Meinung ist ja auch, dass dieses immer weitergehende Unbundling, ich weiß gar nicht, wie viele Markträume mittlerweile haben. Früher hatte man ja mal vier, dann sind sie ja irgendwie noch einer mehr und da. Ich glaube, wir sind mittlerweile im zweistelligen Bereich, die wir da mittlerweile haben, durch Redispatch und was man da alles hat. Ich glaube, dass dieses Aufflattern tatsächlich nicht dazu beigetragen hat, dass durch mehr Wettbewerb wirklich am Ende die Kosten für den Endkunden gesunken sind. Und vielleicht kriegen wir tatsächlich nochmal so eine Kehrtwende hin. Die sehe ich aktuell noch nicht, aber das würde ich mir tatsächlich schon sehr, sehr wünschen. Du hast eben gesagt, Matti, ihr seid ja noch Startup. Und jetzt mal die ganz doofe Frage, gibt es da schon Kunden? Kann man das schon buchen? Gibt es da schon, das heißt, ihr habt schon Stadtwerke da und hinter den Stadtwerken sind auch schon Kunden, die sozusagen eure Lösung produktiv einsetzen?
Fange ich so an. Wir haben von vornherein mit Stadtwerken darüber geredet, dass wir das machen wollen. Und wir haben halt auch gesagt, wir wollen das gerne nur mit Stadtwerken machen. Also wir sehen das Thema, ne, regionale Wertschöpfung, kommunale Player sozusagen stärken. Und ich glaube auch, bei allem Respekt, den ich habe vor Unternehmen wie Tibber, 1,5, ne, und Enpal und wie sie alle heißen, die machen alle einen großartigen Job, ist toll. Aber sie sind nicht so stark in den Regionen, wie es 900 oder 1000 Stadtwerke sein können und sind. Und ich glaube, dass die Energiewende nur dann gelingen kann, wenn wir diese Stadtwerke richtig einbinden. Und das befördert meine persönlichen Top-Themen, regionale Wertschöpfung, Diversität, Dezentralität. Und deswegen glaube ich, dass wir diese 900 oder 1000, wie viele es auch immer nach Zählart sind, Stadtwerke brauchen werden, um schneller in den Regionen auch Fuß zu fassen. Das sind alles Marken, die in der Region behaftet sind, die einen vertrauensvollen Klang haben, ja, und natürlich ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen mehr angestaubt als 1,5, ja, die dann so richtig dynamisch durch den Markt gehen und sagen, hey, guck mal hier, wir sind die jungen Wilden, aber das braucht's, glaube ich, auch, weil wir ja nicht einen nicht unerheblichen Teil auch konservativer Menschen in Deutschland haben, die einfach auch lieber vielleicht einer solchen Marke vertrauen und vielleicht ist die nicht total edgy, so, aber die machen halt auch mit bei dynamischen Tarifen. Und deswegen war das eben wichtig, dass wir das für Stadtwerke machen. Haben von vornherein mit Stadtwerken gesprochen und haben mit den Stadtwerken Münster einen ersten großen Unterstützer gefunden, der uns mitfinanziert und auch einer der ersten Kunden ist bei uns. Und dahinter gibt es dann noch ein Dienstleistungsunternehmen, also aus der Tochterunternehmen der Stadtwerke Münster und anderer Stadtwerke. Das ist die Items in Münster und die unterstützen uns auch, finanzieren uns auch und bauen auch sozusagen die Verbindung zu der jeweiligen SAP-Welt der Stadtwerke, die dahinter noch stehen. Und die Stadtwerke Münster, ich bin da ein bisschen traurig, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich hätte es mir gewünscht, dass der dynamische Tarif bei Ihnen noch schon ein bisschen früher kommt, aber zum 1.6. ist er da. Und dann wird auch die App, die dann von Anytime Green kommt und im Look and Feel der Stadtwerke Münster daherkommt, wird dann sozusagen ganz feierlich im App Store eröffnet, wollte ich gerade sagen, freigeschaltet. Genau. Das ist dann das erste Stück Software, das dann den Endkunden und die Endkunden erreicht. Und andere Stadtwerke sind jetzt auch auf dem Weg, auch kleinere, so die jetzt auch mit uns zusammen diese Apps launchen wollen, diese Steuerungsthematik. die aber ihrerseits, und das muss man auch sagen, immer noch auch an anderen Baustellen, an anderen Aufgabenbereichen noch feilen und arbeiten. Da haben wir das Thema Einkauf, da haben wir die Abrechnung, da haben wir so unterschiedliche Phasen. Wir können halt mit der App erst dann starten, wenn der Tarif auch wirklich da ist, wenn er abrechenbar ist, und deswegen hängen wir so ein bisschen hinten dran. Aber die sind alle auf einem guten Weg und ich glaube, wir haben noch vor Ende des Jahres einige mehr, die da sozusagen mit unserer White-Label-App am Start sind.
Sehr gut. Das freut mich wirklich brutal für euch, dass das funktioniert, dass auch vor allem es vorangeht. Und ich weiß ja, ich habe ja mal erst irgendwann vor, weiß ich jetzt fast 100 Jahren, aber vor mehr als 10 Jahren den ersten Elektrokessel in Deutschland gebaut. Ich habe so dermaßen viele Stadtwerke gehabt, die dann zu mir gekommen sind, geguckt haben und hat das hier oder macht der Wasserstoff und explodiert jede Woche oder so und ihr baut ihn wieder zusammen oder sowas. Es ist so wahnsinnig wichtig, einen Kunden zu haben, einen Präzedenzfall zu schaffen, wo dann die anderen Stadtwerke anrufen können, die Kollegen fragen können und klappt das jetzt wirklich oder ist das hier nur auf der Internetseite alles grün und in Wirklichkeit funktioniert das vorne und hinten nicht. Wenn da eine Referenz da ist, wird das Ding fliegen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, cool. Und also es gibt auch, wie gesagt, so irre viele auch kleinteilige Zwischenaufgaben und Notwendigkeiten innerhalb eines solchen Stadtwerks. Ich muss meinen Kundenservice ja auch darauf vorbereiten. Ja, ich muss fragen, erstmal muss ich überhaupt mal Fragen mir ausdenken, die es geben könnte. Ja, und die muss ich dann beantworten und dann muss ich gucken, wie ich das irgendwie mit meinen Ressourcen irgendwie auf die Beine stelle. Ich muss den Tarif auch vermarkten und verkaufen. Das sind viele Menschen innerhalb des Stadtwerks damit beschäftigt und die müssen auch alle ein bisschen synchronisiert werden. Und da sind wir auch in vielen Gesprächen dabei und versuchen auch zu lernen und versuchen natürlich auch von unserer Seite aus das Notwendige zu tun, was rechts und links von so einer App auch noch notwendig ist, eben diese Inhalte für den Kundenservice bereitzustellen, Inhalte als ja Copy- und Paste-Vorlagen sozusagen für den Vertrieb auf die Beine zu stellen und so weiter, Verträge vorzudenken mit Serio. Ich weiß nicht, ob du Christina Hunger kennst, die Rechtsanwältin, die Serio gegründet hat, auch als Tool, um schnell in Endkundenverträge zu kommen und so. Also, dass man da einfach alle möglichen Ebenen schon mal mitdenkt und mit den Leuten spricht. Wir sind halt am Anfang und am Anfang gibt es immer viele Fragen und ja, viel Unklarheiten und so. Und je tiefer man sich reindreht in das Ding, desto erstaunlich mehr wird es auch.
Ja, klar. Wenn man vorne ist, dann ist immer Nebel. Das, sinngemäß gab es auch mal so einen Spruch, dass man den mal rausgehauen hat. Das ist normal, dass man da nicht alles schon weiß. Und vielleicht hat man so einen Nordstern, wo man halt grob hin will. Das hilft immer. Aber ansonsten, der Weg ist nicht ausgelatscht. Das finde ich auch immer total cool dabei. Betty, lass uns am Ende nochmal gefühlt ein bisschen in die Zukunft gucken.
Ja.
Welche Presseschlagzeilen würdest du dieses Jahr noch gern lesen, wenn du jetzt an dein Geschäftsumfeld denkst, an die Energiewende, an die regionale dezentrale Energiewende? Was würdest du gern, wenn du da irgendwie sonntagmorgens die Zeitung aufschlägst oder auch in der Woche, falls überhaupt noch eine Zeitung aufschlägst oder sie digital öffnest natürlich, da gerne lesen?
Was würde ich lesen? Also ich möchte gerne Schlagzeilen darüber lesen, dass es neue Erzeugungsanlagen gibt. Ja, ich möchte aber auch darüber lesen, dass es zum Beispiel Geldanlagemöglichkeiten gibt in der Region. Also, dass man nicht unbedingt in die großen Aktien und ETFs investieren muss, die es da gibt, sondern dass ich irgendwie die Bürgerwind, die Bürgersolar, die weiß ich nicht was, Bürgerspeicherkraftwerk oder was auch immer Geschichte habe, wo ich auch da meine Groschen sparen kann, um am Ende meine Rente aufzubessern. Das sind so Dinge, die ich sehen will, sodass das einfach breiter in der Bevölkerung ankommt und nicht nur so gefühlte weit weg Themen sind so und die Leute sich eigentlich immer nur darüber unterhalten, wie schwierig und wie anstrengend das sein wird oder wie was für eine große Herausforderung für die ganze Gesellschaft, sondern dass man auch direkter sehen kann, so weiß nicht, die Sparkasse Südholstein hat ein neues Programm aufgelegt und alle können, weiß nicht, das Sparbuch Grün 2030 irgendwie anlegen und so und dann direkt daran profitieren, dass es Finanzierung für solche Geschichten gegeben hat. Und das würde ich ganz cool finden. Und ich würde es auch cool finden, wenn es vielleicht so Schlagzeilen gibt über Quartierszusammenschlüsse, Schlagzeilen darüber, dass sich irgendwie Menschen in kleineren Zusammenhängen irgendwie auch über gemeinschaftlich genutzte Energiewende-Investitionen sozusagen hermachen und sagen, wir haben eine Wärmepumpe für 5 Häuser hier hingestellt, wir haben einen gemeinsamen Speicher für 20 Häuser gebaut und einer hat seine Garage dafür geopfert oder so. Und so eine Dinge, das sind so die Schlagzeilen, die ich cool finden würde.
Okay, cool. Vielen Dank, das finde ich inspirierend. Ich finde eh, immer wenn du über deine Vision sprichst, ist sehr inspirierend, muss ich zugeben. Und die letzte Frage, die stelle ich immer gern, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, Maddie, und sagen würdest, okay, eine Frage darfst du dir noch stellen. Was wäre das, wo du nochmal gern hättest drüber sprechen wollen, was wir jetzt gar nicht angerissen haben und es bei dir noch oben aufliegt?
Oha. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Also ja, oder ja, mir fällt gerade nichts ein. Die eine Frage, die ich mir noch stellen würde, ist,
Das kannst du Spontanität und Kreativität verbinden. Das übt. Das ist wie ein
Das
Muskel. Den
übt.
kann man trainieren.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, mir fällt gerade tatsächlich nichts ein. Ich freue mich einfach unheimlich auch mit dir zu sprechen. Also ich habe das die letzten Male auch immer genossen. Auch wir haben uns ja dann nochmal irgendwie im Zusammenhang mit Husum und so auch gesehen, gehört und so. Und ich finde das auch immer cool. Und insofern, ich freue mich sehr über diese Podcast-Formate, weil man einfach darüber auch mal ins Gespräch kommt, ohne dass man jetzt immer nur an konkreten Projekten arbeitet, immer nur so hocheffizient, sondern ich glaube, so ein Gespräch ist einfach auch mal geil und ich finde es auch schön, auf dieser Seite mal zu sitzen. Und ja, also das freut mich sehr.
Sehr gut. Vielen Dank, Maddie. Mir hat es richtig Spaß gebracht und bis zum nächsten Mal.
Danke, mir auch und bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit dir noch.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.